Ich möchte gerne ein Wort, über ein Wort sprechen aus dem Jakobusbrief, und zwar aus Jakobus 4, Vers 7. Ein sehr kurzer Satz, aber dieser Satz, der hat es in sich. Es heißt dort: Widerstehet dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Widerstehet dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Ihr Lieben, das ist ein ganz dringendes Wort, glaube ich, an uns, wiederum als Einzelne und auch als Gemeinde. Einfach deswegen, weil wir uns dessen immer wieder neu bewusst werden müssen, dass wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, stehen wir immer in einem Kampf. In dem Moment, wo ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut, ruft er den Widersacher auf den Plan. Das heißt, der Widersacher, der Satan, ist ununterbrochen damit beschäftigt, diejenigen, die ihr Leben Jesus gegeben haben und ihm nachfolgen, zu attackieren. Und zwar ist das eben nicht eine Ausnahme. Das ist nicht etwas Außergewöhnliches, sondern das ist etwas ganz Normales, weil es zum Wesen des Feindes gehört. So wie ihn die Bibel beschreibt, es gehört zum Wesen des Satan, dass er angreift, dass er attackiert. Natürlich wen? Diejenigen, die ihm gefährlich sind. Und das sind die Christen. Das sind diejenigen, die das Reich Gottes auf dieser Erde in der Kraft des Heiligen Geistes bauen und die das Reich des Satan zurückdrängen. Und deswegen ist es, und das soll uns bewusst sein, einfach normal, dass der Feind uns attackiert. Und gerade auch dann, wenn Einzelne sich aufmachen oder auch eine Gemeinde sich aufmacht, in eine tiefere Dimension hineinzugehen, der Nachfolge Jesu, ein neues Kapitel aufzuschlagen mit Jesus, einfach in einem tieferen Maße dem Geist Gottes zur Verfügung zu stehen, da wird der Feind auch aktiver. Wenn wir also in solchen Zeiten auch spüren, in unserem eigenen Leben, die Attacken des Feindes, dann ist das nichts Ungewöhnliches. Das muss uns nicht von vornherein gleich erschrecken und erzittern, es ist normal. Das gehört zu seinem Wesen. Und darum, ihr Lieben, ist es wichtig, dass wir dem auch begegnen, dass wir das auch vor Augen haben und dass wir in der richtigen Weise auch dem Feind begegnen. Es gibt ja diese beiden wichtigen Worte, die das auch beschreiben, das, was ich jetzt gerade ausgedrückt habe. Ihr kennt diese Stelle in Epheser 6, 10 bis 17, wo Paulus schreibt: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen oder die listigen Anschläge des Teufels bestehen könnt. Das ist ganz normal, dass er uns angreift. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Und dann heißt es: Bei allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt euch den Helm, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Wir kennen auch dieses Wort aus dem 1. Petrusbrief, wo es im 5. Kapitel Vers 8 und 9 heißt, seid nüchtern und wachsam, dann heißt es, euer Widersacher, als eine Tatsache wird das geschrieben, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widerstehet, standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also auch dasselbe geschieht in der ganzen Welt an den Christen. Der Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen. Es ist hier von den listigen Anschlägen des Teufels die Rede, von den feurigen Pfeilen, die der Teufel aussendet. Er möchte verschlingen. Ihr Lieben, das ist eine ganz normale Tatsache. Und es ist so von großer Bedeutung, dass wir das auch in unserem Leben einfach wahrnehmen als etwas, das gegeben ist. Dagegen können wir nichts tun, dass der Feind uns angreift. Gegen die Tatsache, dass das geschieht. Und darum müssen wir auch damit umgehen lernen und das immer und immer wieder neu. Ihr Lieben, es gibt verschiedene Felder, verschiedene Bereiche, wo wir das persönlich erleben, wie der Feind uns angreift. Ich möchte euch vier Felder erinnern oder aufmerksam machen. Es gibt natürlich da mehr, aber nur als Beispiele. Ich glaube, das erste Feld, wo der Feind immer wieder attackiert, seine feurigen Pfeile sendet, ist das, was man versteht unter Verführung. Und da meine ich jetzt ganz besonders, dass wir erleben, wie der Feind arbeitet mit Lüge und mit Täuschung. Damit verführt er. Ich rede jetzt von Christen, die attackiert werden. Auch Nicht-Christen werden vom Feind attackiert, aber ich rede jetzt ganz besonders von Christen, wie sie vom Feind attackiert werden. Ich glaube, dass das Hauptangriffsfeld, der Hauptangriffspunkt für Christen, für den Feind bei den Christen ist das Denken. Da oben spielt sich der Kampf ab. In unserem Denken. Und zwar in der Weise, dass der Feind versuchen möchte, uns diesen lebendigen Gott, den wir kennengelernt haben, in aller nur erdenklichen Form und Weise unglaubwürdig zu machen, schlecht zu machen, seine weiße Weste anzupatzen. Und ihr Lieben, das gelingt ihm. Das gelingt ihm bei den Christen. Das ist gar kein Problem. Warum? Ihr Lieben, wir müssen ja von der folgenden Tatsache ausgehen. Wir alle sind geboren als Sünder. Wir alle haben begonnen zu leben unter der Herrschaft des Feindes. Wir alle haben angefangen zu leben gleichförmig dieser Welt. So wie die Welt denkt. So wie der natürliche Mensch, der von der Sünde geprägt ist, denkt. Unser Gottesbild, das wir mitgebracht haben ins Christsein hinein, bevor wir Christen geworden sind, ist geprägt von dem menschlichen Denken, von dem Denken des natürlichen Menschen, der von der Sünde geprägt ist, von dem weltlichen Denken. Und ihr Lieben, wenn wir nun unser Leben Jesus geben, dann kommt neues Leben in uns hinein. Und dieses neue Leben fängt nun an, uns zu verändern. Aber, und das ist jetzt nicht das Problem, aber das ist das Faktum, dieses neue Leben, das da Jesus in uns hineinbringt, ist am Anfang ein Samenkorn. Ganz winzig klein. Also ein Mensch, der heute sein Leben Jesus gibt und der Freude erlebt, weil er weiß, er ist gerettet, der ist noch längstens nicht in seinem Denken verändert. Das geht nicht mit einem Schalter, den wir umschalten, und unser ganzes Denken ist verändert. Nein, wir sind auch am Anfang unseres Christseins meilenweit davon entfernt, Gott so zu sehen, wie er wirklich ist. Und wir schleppen das mit in unser Christsein hinein, dass wir auch als Christen noch sehr stark bis mittelstark oder wie auch immer geprägt sind von dem Denken, wie die Welt über Gott denkt. Weil das ist unsere Haut. Und da muss sozusagen dieser kleine Samenkorn der Erkenntnis Gottes, wer Gott wirklich ist, zum Beispiel, wer Jesus ist, wer der Heilige Geist ist, das muss sich langsam durchsetzen. Ihr Lieben, es geht um eine Transformation unseres Denkens unser ganzes Leben lang. Und weil das nicht mit Knopfdruck geht, setzt der Feind genau dort an. Der Feind setzt bei unserem menschlichen Denken, bei unserem weltlichen Denken über Gott an. Die Probleme, die wir mit Gott haben, mit unserem Gottesbild haben, stammen aus diesem natürlichen Menschen heraus, das der Feind benutzt, um uns an diesem Beispiel oder diesem Beispiel, das wir selber erleben, deutlich zu machen, dass Gott ja gar nicht so ist, wie er sagt, er sei. Und es gelingt ihm auch immer wieder, irgendwie diesem Gott, dem wir unser Leben hingegeben haben, schlecht zu machen. In irgendeiner Form unglaubwürdig zu machen. Ihr Lieben, wir sind alle so aufgewachsen mit einem falschen Gottesbild. Niemand hat jemals am Anfang Gott so gesehen, wie er wirklich ist. Und wir sind jetzt noch dabei, sozusagen danach auszustrecken. Aber das will der Feind verhindern. Das ist sein erstes Kampf, das er verhindern möchte, dass wir wachsen in der Erkenntnis, wer dieser Gott eigentlich wirklich ist und wie er ist. Da gibt es so diese Reste in uns, die uns immer wieder so das aufblitzen lassen. Das, so haben wir ja irgendwie Gott uns vorgestellt. Ja, im Grunde genommen ist es doch ein eher strafender Gott, der da über dieser Welt thront. Ein Gott, der überhaupt nicht zufrieden ist mit uns, gar nicht zufrieden sein kann. Ein Gott, der mit uns zufrieden ist, das ist ein Bild, das ist ganz schwierig in uns hineinzubringen. Es ist doch ein Gott, der immer, das ist, hat so viele Christen haben das so in sich, die sagen, ich muss mich auch mal mit dazu zählen. Gott erfüllt seine Verheißungen immer ganz, 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 ganz am Schluss. Das ist eine Prägung, ist eine verrückte Prägung. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich mir denke, na Gott lässt sich sowieso immer Zeit. Das ist eine weltliche Prägung. Vielleicht kommt es auch nie, dass Gott einmal schnell, heute sagt etwas und morgen ist es da. Na, das ist gar nicht in meinem Gottesbild oder in vielen Gottesbild, weil wir rechnen schon damit. Wir wissen natürlich, dass Gott gut ist, aber manchmal kommt es so in uns hinein, ist er immer gut? Er ist nicht ganz immer gut, ja? Und es gibt so viele Dinge, wenn wir so anfangen, wie sich das vermischt so in unserem Leben. Wir lesen das Wort Gottes, es kommt in uns hinein und sofort ist der Feind da und versucht durch Erlebnisse, die wir gehabt haben, durch Enttäuschungen, die wir gehabt haben, durch Gebete, die nicht erhört worden sind, irgendwie uns einzufangen und uns ein Gott vor die Augen zu malen, der nicht so ist, wie er wirklich ist. Und ihr Lieben, ich denke, das ist das erste und größte Angriffsfeld des Feindes. Und deswegen, ihr Lieben, ist gerade dann, wenn wir das Empfinden haben, wir sind in einem Aufbruch, es geht nach vorwärts. Und wir haben das Empfinden, ja, der Herr möchte Neues unter uns tun, vielleicht auch Dinge in Erfüllung bringen, die er schon längere Zeit gesagt hat, dass wir dann doch wieder von diesem Gedanken eingefangen waren. Naja, vielleicht ist es ja doch wieder nicht 2012, sondern irgendwann einmal, vielleicht erleben wir es dann gar nicht mehr, sondern nur mehr unsere Kinder oder Kindeskinder und so weiter und so fort. Ununterbrochen werden wir gestoppt in unserem Vertrauen zu Gott durch Dinge, die etwas zu tun haben eben mit dieser Sache, dass der Feind unser Denken umgestaltet, dass er gefangen nehmen möchte. Und seht ihr, mit dem Denken ist zusammengespannt der Glaube. Was wir denken, das glauben wir. Wenn in unserem Denken wir ein negatives Bild haben, dann zweifeln wir statt Glaube. Das ist immer miteinander gepaart. Und so ist das Angriffsfeld des Feindes unser Denken und unser Glaube. Unser Vertrauen zu ihm wird erschüttert. Vielleicht ist es ja doch nicht so, wie es in der Bibel steht. Und wir hätten ja hunderte Beispiele, wo wir das belegen könnten, dass Gott sich vielleicht doch nicht so verhält, wie er es sagt. Das ist ein wunderbares Feld für den Feind. Da kann er Klavier spielen nach Belieben in unserer Seele und unserem Denken. Und ihr Lieben, da passieren die meisten Dinge. Und ganz besonders, wenn der Geist Gottes in uns neu Glauben entfacht, ist sofort der Feind da und versucht es wieder zu torpedieren. Feurige Pfeile, unseren Glauben zu attackieren. Du irrst dich ja doch wieder. Und, was auch immer es sein möge. Ihr Lieben, ein zweiter Bereich, wo der Feind uns attackiert, ständig, ist im Zusammenhang, er tritt immer wieder auf als der Versucher. Er ist der Verführer und er ist der Versucher. Er verführt unsere Gedanken und so weiter. Und Versucher, das heißt Folgendes. Das ist uns ja auch bewusst. Aber lassen Sie uns noch einmal deutlich machen. Der Feind arbeitet zusammen mit meiner Sünde. Das ist es sozusagen, wo sein Landeplatz ist in unserem Leben. Unsere Sünde. Das ist das Fenster, durch das er hindurchdringt. Das ist der Schlupfwinkel, wo die feurigen Pfeile eindringen können. Unsere Sünde. Der Feind weiß ganz genau meine und deine Schwächen. Sprich Sünden. Und dort setzt er an. Und dort versucht er mit aller Macht, uns dazu zu motivieren, zu sündigen. Der Sünde freien Raum zu geben. Die Sünde ist das Feld, auf dem er spielen darf. Er kann nicht das neue Leben in uns angreifen, denn das ist ein göttliches Leben. Aber er kann unseren alten Menschen stark werden lassen, indem er das Sündhafte in uns angreift, im Sinne dessen, dass er es verstärkt und uns motiviert. Wenn es ihm nur gelingt, dass wir doch der Sünde Raum geben, dann kann er uns lahmlegen. Und das ist ein wichtiges Feld. Ihr Lieben, ich sage das jetzt auch immer unter dem Gesichtspunkt, ich empfinde und viele empfinden mit mir, dass wir in eine neue Phase eintreten. Der Feind wird radikal unsere Sünden ausnutzen. Da ist ein Punkt, wo wir aufpassen müssen. Er wird radikal auf die Punkte zugehen, die wir mit Gott nicht bereinigt haben. Und da wird er spielen mit uns. Denn wenn wir da eine Türe öffnen oder eine Türe offen ist, schon lange vielleicht offen ist und wir nie sie geschlossen haben, wird er sie verstärken. Da wird er verstärkt eindringen und uns zum Sündigen motivieren. Und das heißt, zum Ungehorsam gegen Gott. Der Feind ist ununterbrochen dabei, uns zum Ungehorsam zu motivieren. Wenn wir dem Herrn ungehorsam sind, dann sind wir lahmgelegt, sein Reich zu bauen. Diesen nächsten Schritt auch zu tun, den der Herr mit uns gehen möchte. Ihr Lieben, was war die Versuchung des Teufels gegenüber Jesus in der Wüste? Nur darin bestand sie, Jesus dazu zu bringen, dass er an irgendeiner Stelle, es war gerade eine Schwachstelle, sein Hunger zum Beispiel, an irgendeiner Stelle ungehorsam wird. Es ging um Gehorsam oder Ungehorsam. Ist er dem Vater gehorsam oder ist er ungehorsam? Das war der Punkt. Hätte Jesus ihm nachgegeben, Jesus wäre ungehorsam geworden, er hätte nicht unser Erlöser sein können. Wenn es dem Feind gelingt, mich an diesen Stellen, die die Schwachstellen sind, mich zum Sündigen mehr und mehr zu, oder immer wieder, dann bleibt das ständig eine Behinderung für Gott, weiterzugehen. Ja, wir kennen zum Beispiel auch eine sehr dramatische Geschichte im Neuen Testament. Ihr kennt die Geschichte von Hananias und Sapphira. Apostelgeschichte 5. Wo die Christen für die Armen in Jerusalem zum Beispiel gespendet haben und Äcker verkauft haben, und auch der Ananias und die Sapphira, die haben einen Acker verkauft. Und sind sie in den Aposteln gekommen und haben das Geld vor ihre Füße gelegt, aber es war nur ein Teil des Geldes. Und sie haben einen Teil zurückbehalten für sich, haben aber ausgegeben, dass das das ganze Geld wäre. Sie haben gelogen. Und Petrus sagt, Ananias, warum hast du dein Herz vom Satan erfüllen lassen und hast den Heiligen Geist belogen? Und er ist auf der Stelle zusammengebrochen und gestorben. Dasselbe passierte mit seiner Frau. Der Feind ist ununterbrochen dabei, auch bei Christen dieser Art, der ersten Christenheit zu leben, das war doch schon was, ja? Stellen wir uns immer vor. Die Menschen, die erfüllt waren vom Heiligen Geist. Der Feind kann eindringen und er motiviert uns zum Ungehorsam, zur Lüge, zu etwas, was dem Willen Gottes widerspricht. Warum? Dann kann er uns lähmen. In diesem Fall war es, sie mussten sterben. Aber das ist natürlich nicht immer der Fall, sondern es ist einfach, dass wir gelähmt werden. Das ist auch ein Todeszustand, wo wir dann nicht mehr für den Feind so verfügbar sind. Ein dritter Bereich, wo der Feind uns immer wieder anzugreifen versucht, ist, er ist ein exzellenter Dieb und stiehlt. Er ist ein Dieb und ein Fresser. Und ihr Lieben, das ist auch eine Möglichkeit, wie der Feind uns attackieren kann. Ihr kennt das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo da der Same auf festgedreht an den Boden fällt, und es heißt dann, und die Vögel kamen und pickten es weg und nahmen es weg. Und Jesus erklärt das, diese Vögel sind ein Bild für den Satan, der das Wort Gottes, der wie ein Same ist, wegstiehlt von den Herzen der Menschen, damit es nicht eindringt und damit es nicht Frucht bringt. Und darum, ihr Lieben, ist der Feind immer dabei, uns das Wort Gottes zu stehlen und uns die Verheißungen Gottes zu stehlen. Wir müssen darauf achten. Er ist immer dabei, uns die Verheißungen zu stehlen und das Wort Gottes zu stehlen. Das heißt, dass er es in uns zu einer Situation bringt, wo wir das sehr schnell irgendwie aus unerklärlichen Gründen vergessen. Das gibt's. Wir können Verheißungen total vergessen. Das ist das Beste, was der Feind tun kann. Ins Vergessenheit geraten. Oder zuzudecken durch den Alltag. Oder was auch immer. Er raubt. Er stiehlt Verheißungen, dass sie in uns nicht Frucht bringen können. Nicht verwurzelt werden können. Er nimmt sie gleich, deckt sie zu, was auch immer. Manchmal ist er auch ein Fresser. Fresser heißt, der Feind möchte immer Segen, den der Herr uns geschenkt hat, wieder wegnehmen. Und manchmal hat er ein Anrecht darauf, wegen irgendeiner Sünde vielleicht in uns, oder irgendetwas ist ein Loch offen, das nicht geschlossen ist, und er kann es fressen. Ihr Lieben, manche erleben das finanziell. Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang, Christen, kämpfen mit den Finanzen. Kaum haben sie den Kopf aus dem Wasser, finanziell gesehen, passiert das Nächste. Die Waschmaschine wird kaputt. Und schon wieder können sie es nicht mehr zahlen oder haben größte Probleme. Kaum ist dieses Problem gelöst und sie haben ein bisschen mehr Freiheit finanziell, wird das Auto kaputt. Und frisst wiederum das Geld. unerklärliche Dinge in Folge, in Serie passieren, wo wir irgendwann einmal merken, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Immer passiert das Gleiche. Das ist nicht nur finanziell so, das ist auch mit Lebensfreude. Es gibt Menschen, die kaum, wenn sie einmal ein bisschen sozusagen wiederum den Kopf aus dem Wasser herausgehoben haben, weil sie jetzt in einem Zustand sich befinden, wo einigermaßen alles rund läuft. Patsch, passiert irgendetwas. Und schon wieder ist sozusagen eine Depression über ihnen. Kaum sind sie da wieder heraus, patsch, passiert irgendetwas. Und die Lebensfreude ist weg. Der Feind frisst. So dass wir uns gar nicht auch an den herrlichen Segnungen erfreuen können. Und das stoppt, ihr Lieben. Das lähmt uns im Vorangehen, im Zusammenhang mit dem, was der Herr möchte im Reich Gottes. Und ein letztes. Der Feind versucht auch, uns gegenüberzutreten als der Verfolger. Das ist nicht eine leichte Sache. Aber Jesus hat uns nie im Unklaren gelassen, dass das Leben mit Jesus auch dahin geht, dass wir mit Verfolgung rechnen müssen. Und einer, der Verfolgung anzettelt, ist der Feind. Verfolgung und negative Umstände, darf ich es einmal so sagen. Verfolgung und negative Umstände. In der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 10, sagt Jesus der Gemeinde, er sagt, der Satan wird einige von euch ins Gefängnis führen, damit ihr geprüft werdet. Der Satan führt ins Gefängnis. Ihr Lieben, wir denken sofort an Hiob. Wer hat das angezettelt? Auch der Feind. Ihr Lieben, es gibt Umstände in unserem Leben, die sind leidvoll, haben mit Leid zu tun. Dass jetzt nicht eine Folge davon ist, dass wir sündig sind, sondern wo der Feind etwas uns in den Weg legt, damit wir drüber stolpern, damit wir hinfallen, damit wir liegen bleiben, dass wir so beschäftigt sind damit, dass wir gar nicht mehr hochkommen. Das können Verfolgungen sein. Wir haben jetzt noch nicht so Verfolgungen wie in China oder in Nordkorea oder wo, aber trotzdem, es gibt Ähnliches auf dem Arbeitsplatz, manchmal sogar in den eigenen Familien, Unfälle, die passieren. Wir verlieren etwas, Verluste. Es gibt so vieles, wo der Feind angreift. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir verstehen, es geht darum, dass wir widerstehen. Jesus ist dabei, uns neu zu motivieren und neu zu helfen, dass wir dem Feind widerstehen. Das ist das Gegenteil von wehrlos sich ergeben. Manchmal sind die Attacken des Feindes so, dass man geneigt ist, sich wehrlos zu ergeben. Aber wenn es sich um Attacken des Feindes handelt, dann will Jesus, dass wir dem Feind widerstehen. Darum diese Worte, wenn der Feind euch angreift, widersteht ihm. Der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wenn er verschlingen kann, dem widerstehet. Oder dieses Wort von Jakobus 4, widersteht dem Feind, so flieht er von euch. Nun ihr Lieben, es ist jetzt schon sehr viel, nicht mehr so viel Zeit. Ich kann das jetzt nicht mehr so ausführen, aber jetzt einfach nur ein paar Gedanken. Wie können wir dem Feind widerstehen? Ihr Lieben, der beste Widerstand gegen den Feind ist die Vorbeugung. Das Erste, nämlich dieses Wort, das ich vorhin gelesen habe, aus dem 1. Petrus 5, heißt, seid wachsam und nüchtern. Denn der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wenn er verschlinge, dem widersteht. Wodurch? Zuerst einmal, Wachsamkeit und Nüchternheit. Das ist eines der größten Tugenden des Christseins, die wir oft am meisten vernachlässigen. Wir sind in der Art und Weise, wie der Feind uns attackiert, oft sehr, sehr blind. Der Feind legt uns Schlingen und viel zu oft tappen wir hinein, wo es gar nicht notwendig wäre. Wären wir wachsam gewesen? Oder würden wir von Anfang an die richtige Weiche stellen, wenn er uns in irgendeiner Weise attackiert, was wir nicht verhindern können? Wachsamkeit und Nüchternheit sind zwei Bereiche, in denen wir in besonderer Weise noch lernen müssen, dem Feind vorher zu begegnen, bevor er uns gefangen genommen hat. Wenn wir mal in der Schlinge sitzen, ist es viel schwieriger, wieder herauszukommen, als diese Schlinge zu erkennen, bevor wir hineintappen. Ihr Lieben, manchmal ist es, Paulus sagt das auch so, wir sollen manche Dinge sozusagen tun, in dem Wissen darum, was der Feind vorhat. Denn wir wissen ja, was der Feind vorhat, sagt er. Korintherbrief. Das heißt, wir können im Vorhinein schon wissen, wenn das oder das ist, wenn ich dieser oder jeden Sünde Raum gebe, passiert das. Wenn dieses oder jenes in meinem Leben ist oder in meinem Denken dieses oder jenes ist, dann passiert das, dass der Feind das benutzt. Und wir tappen hinein und wir tappen hinein und wir fangen an, und dem Zweifel Gott gegenüber Raum zu lassen, als sofort zu widerstehen, als eine Schlinge des Feindes zu verstehen und vorher wachsam zu sein. Also die Wachsamkeit, das ist ein eigenes Thema natürlich, aber ich will es nur ausdrücken, dass es ganz wichtig ist, dass wir wachsam sind im Vorfeld, wo der Feind uns Schlingen legt. Denn wir wissen ja, was er vorhat. Wir sollten wissen, was er vorhat. Und nicht nachher uns beklagen, warum uns da ein Bein gestellt hat. Sondern vorher schon wissen. Eine der besten Möglichkeiten, dem Feind zu begegnen. Das zweite ist, und das wird in diesen Versen, die ich auch vorgelesen habe, sehr deutlich. Dem widerstehet, sagt der Petrus hier, fest im Glauben. Das ist interessant. Und ihr Lieben, was mir das sagt, ist Folgendes. Ich sage sehr kurz. Wenn der Feind meinen Glauben attackiert, dann muss ich ihm begegnen mit Glauben. Wenn der Feind das Wort Gottes in Frage stellt, dann muss ich ihm begegnen mit dem Wort Gottes. Immer mit dem, was er in Frage stellt, was er anzweifelt, genau das ist die Waffe, die ich brauche, um ihm zu begegnen. Wenn ich merke, dass er sozusagen mir Glaube stiehlt, dann muss ich genau dort ansetzen. Und der Glaube beruht auf dem Wort. Deswegen sagt der Paulus in Epheser 6, am wichtigsten ist, dass ihr den Schild des Glaubens ergreift, mit dem ihr auslöschen könnt die feurigen Pfeile des Feindes. Und der nächste Satz, und ergreift das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Glaube und Wort. Wie hat Jesus dem Feind begegnet bei der Versuchung? Mit dem Wort. Wenn der Feind das Wort Gottes in Zweifel gezogen hat bei Jesus, hat er gesagt, es steht geschrieben. Und wenn wir uns auf dieses Wort, nicht auf unser Gefühl, Glaube ist nicht ein Gefühl, wo wir sagen, ja, es tut sich nichts in mir. Das ist eine Entscheidung. Das heißt, wenn es in Frage gestellt wird, das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes, dann kann ich mit meinem Willen in der Kraft Gottes festhalten an diesem Wort und genau dieses Wort dem Feind entgegenschleudern. Ihr Lieben, es geht bei dem Widerstand gegen den Feind nicht so sehr darum, dass wir ständig Dämonen austreiben. Der Feind ist an einer ganz anderen Stelle, wo wir ihm begegnen müssen. Wir müssen ihm begegnen dort, wo er angreift. Und wo er angreift, das ist, dass er uns eben attackiert. In unserem Glauben, in unserem Vertrauen auf das Wort Gottes. Und auf das, wie Gott wirklich ist. Und wenn er das in Frage stellt und wir das schnell erkennen, dann können wir ihm mit dem Wort begegnen. Es steht geschrieben, ihr Lieben, das ist ein Satz, der muss immer in uns klingen. Dass wir das Wort nehmen, die Verheißung nehmen, die er uns rauben will und sagen, genau auf diese Verheißung, die du mir jetzt raubst, stelle ich mich jetzt extra. Ganz bewusst. Zu Fleiß, würde man sagen, menschlich, ja? Und ihr Lieben, ich denke, wenn wir das öfters tun, wird es auch gelingen. Die Uli hat einen herrlichen Traum gehabt vor kurzem. Da war sie zusammen mit dem Mike Bickel, einem großen Prediger aus Amerika, den wir gut kennen und schätzen, in einer Konferenz. Und da war es so eher dunkel im Zuschauerraum und sie ist zusammengestanden am Rande, da auf der Seite des Saales. Und plötzlich hat sie gesehen, wie bei den Zuhörern ein Mann aufgestanden ist und hat mit einem riesengroßen Gewehr auf den Mike Bickel und auf sie gezielt. Und Uli ist erschrocken darüber, und dann hat sie gesehen, was passiert. Sie hat gesehen, wie der Mike Bickel da so ganz langsam zurückgegangen ist zum Ausgang, das war so eine Drehtüre, und dann einfach bei der Drehtüre verschwunden ist, und der Mann hat sozusagen weiter gezielt auf ihn. Und sie hat sich gesagt, das ist jetzt meine Chance, ich kann jetzt entkommen, da irgendwo auf einem anderen Ausgang, wo der Mann jetzt mit seinem Gewehr nicht hinzielt, und ist dann dort auf diesem Ausgang sozusagen hinausgelaufen. Und draußen begegnet sie dem Mike Bickel wieder. Und sie sieht ihn, wie er fröhlich da so steht oder dahin geht und pfeift und lacht und fröhlich ist. Und sie geht hin zu ihm und sagt, ja, sag mal, was ist jetzt passiert eigentlich mit diesem Mann, der da gefolgt ist mit seinem Gewehr? Und da hat der Mike Bickel zu lachen begonnen, und er lacht und er lacht und er lacht, und er sagt zu Uli, wie er sein Gewehr auf mich gerichtet hat, habe ich mein Gewehr gezogen und habe es auf ihn gerichtet, und dann ist er davon gelaufen. Versteht ihr? Das ist ein wunderbares Bild. Das hilft mir sehr in dieser Sache. Wir sind nicht wehrlos dem Feind gegenüber. Wir haben eine Waffe. Wir müssen sie nur auf den Feind richten. Und er flieht tatsächlich. Die Waffe ist Glaube, Wort Gottes und der Heilige Geist, der das Wort Gottes in uns hervorbringt. Und genau das, was der Feind angreift, das nehmen wir und halten es ihm vor Augen. Und er muss fliehen. Und es gibt noch jetzt viele andere Dinge, oder manches andere, was ich jetzt noch sagen wollte, aber das macht nichts. Ich schließe nur mit einer Sache noch. Wie die Isabel Allum hier war, da hat sie ja am Sonntagvormittag ein prophetisches Wort gegeben, der Uli und mir, wo sie da vor uns gekniet ist, erinnert euch sicher noch, und da 20 Minuten lang prophezeit hat, vieles auch über die Gemeinde. Und ganz am Ende, werde ich nie vergessen, hat sie über die Uli prophezeit. Und ich glaube, das, was sie da gesagt hat, ist auch ein Bild für uns, dass wir in Anspruch nehmen können. Und sie hat das etwa so gesagt, dass der Feind viele Dinge gegen die Uli so geschleudert hat. So als vom Feind her, ja, um sie zu lahm zu legen und so weiter und so weiter. Und dann hat sie gesagt, und ich sah Jesus hinter der Uli stehen, und er hat gebrüllt und hat mit seinem Brüllen den Feind zitternd und mit den Knien schlotternd in die Flucht geschlagen. Es hat nicht nur die Uli bewegt, sondern mich auch. Das ist unser Jesus. Bei allem, was wir gegen den Feind tun, dürfen wir wissen, er steht hinter uns als der Löwe Judas. Und wenn er zu brüllen beginnt, dann muss das Brüllen des Feindes verstummen. Ihr Lieben, es geht nicht um unsere Anstrengungen. Gott will uns gebrauchen, dass wir sozusagen, wenn er hinter uns brüllt, dass wir mitbrüllen. Also, dem Feind sozusagen entgegenschleudern, das Wort Gottes. Aber vertreiben tut er ihn. Und er will uns dazu mitgebrauchen. Dieses Bild, das können wir mitnehmen nach Hause. Er steht hinter uns und er brüllt den Feind an, der uns attackiert. Das ist wunderbar. Das ist die selige Gewissheit der Kinder Gottes, wenn sie in Jesus ganz innig verbunden sind, mit Jesus ganz tief verbunden sind, dass dieser Jesus, der, mit dem wir so vertrauen, er steht hinter uns und brüllt, wenn der Feind es wagt, uns anzugreifen. Aber er möchte uns mit benutzen, dass wir ihm auch widerstehen, aber in seiner Kraft, denn er brüllt. Nicht, wenn ich laut ein Wort sage, hat er Angst vor meiner Stimme, aber von dem, der hinter mir steht und brüllt, vor dem hat er Angst. Und vor dem wird er fliehen, wenn ich mich eins mache mit diesem Brüllen. Wenn wir uns eins machen mit dem, was er möchte. Wenn wir uns eins machen mit seiner Heiligkeit, dass wir ein heiliges Leben führen. Dass wir uns eins machen mit seinen Verheißungen und daran festhalten. Es hat keinen Sinn, wenn wir gegen ihn arbeiten. Ja, er will alles, dass der Feind verschwindet und durchführen, was er getan hat. Und wir glauben es nicht. Na, dann ist ja zwischen mir und Jesus selber ein Kampf. Deswegen müssen wir in Übereinstimmung kommen mit ihm. Aber wenn das passiert, ihr Lieben, dann brüllt er. Und der Feind muss fliehen. Halleluja. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Löwe von Juda bist. Und dass du hinter uns stehst, dass du in uns bist und dass dein Brüllen als ein Zeichen deines Sieges über alle Mächte der Finsternis laut in dieser Welt erschallt und dass der Feind, der uns als deine Königskinder attackiert, dass er gegen dein Brüllen keine Chance hat. Herr, darum wollen wir mit dir zusammenarbeiten, deswegen wollen wir solche sein, die in deiner Kraft dem Feind widerstehen und uns nicht einfach wehrlos hingeben, denn wir wissen mit großer Gewissheit, du stehst hinter uns und du brüllst dem Feind entgegen. Und darum, Herr, können wir unsere Waffen ziehen. Das Wort Gottes, Glaube, der durch deinen Heiligen Geist in uns freigesetzt wird, um dem Feind zu begegnen. Und er muss fliehen. Danke, Herr, für dieses herrliche Bild. Danke, Herr, für diese herrliche Wahrheit. Gepriesen sei dein Name. Amen.